Herzlich willkommen zum Medienradio. Mein Name ist Philipp Banse. Ja, wie gewohnt eine weitere Folge über Medien und das Internet. Und ich habe mich hier auf den weiten Weg nach West-Berlin gemacht zu Christoph Lüttger, der zu Gast ist in Berlin und mir eine gute Stunde hier Zeit gewährt in seinem Hotelzimmer. Ganz herzlich willkommen, Herr Lüttger.
Guten Tag.
Ja, das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich habe es jetzt mal überschrieben mit öffentlich-rechtlicher Journalismus. Warum, darüber wird es dann sicherlich noch zu reden geben. Aber ich habe Herrn Lüttgert mal angerufen und kontaktiert und eingeladen ins Medienradio, weil er mir aufgefallen war durch einen Vortrag mit extrem schlechter Tonqualität, der aufgezeichnet wurde in einer, ich habe es schon wieder vergessen, so einer Hochschule. Da haben Sie irgendwie mal über, was gar nicht so lange her,
war das die katholische
Eichstätt? Ja, Eichstätt, glaube ich. Die haben
auch, ich wusste gar nicht, dass das mitgeschnitten
wurde. Ach so, das wurde aufgezeichnet.
Haben die mir denn gar nicht gesagt.
Das wurde aufgezeichnet. Und obwohl das ein extrem schlechtes und wirklich mühsames Audio war, habe ich mir das tatsächlich ganz durchgehört, weil ich ganz interessant fand, dass Sie als, ja, als wirklich jemand, der Jahre, Sie müssen gleich nochmal erzählen, eigentlich wie viel genau, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet hat, da beruflich groß geworden ist, sehr viel Erfahrung gemacht hat, durchaus mal eine ehrliche Bilanz gezogen hat und ein paar ehrliche Worte gefunden hat. Und darüber würde ich auch gerne mit Ihnen reden und auch mal vielleicht so ein bisschen ausspinnen, wenn wir davon ausgehen, und ich denke, da sind wir uns einig, dass es ein öffentlich-rechtlich finanziertes System, Mediensystem geben soll, dass das durchaus Sinn macht, wie das denn aussehen könnte, sollte, wenn man sich das denn aussuchen könnte, wie es denn genau aussieht. Also das ist so ein bisschen das Thema. Erstmal ganz herzlich willkommen. Fangen wir mit Ihnen an. Also ich habe jetzt gesagt, Sie sind so ein öffentlich-rechtliches Urgestein, haben bei Panorama gearbeitet, lange Jahre waren Korrespondent. Erzählen Sie doch mal, wie lange haben Sie beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen gearbeitet?
Also angefangen habe ich ja bei dpa und bin dann zum Rundfunk gegangen und da erst zum Radio, nämlich als Bonner Korrespondent des Norddeutschen Rundfunks. Mitte der 80er Jahre, das müsste 85, 86 gewesen sein, da habe ich ein paar Jahre verbracht, 2 Jahre, länger war es wohl gar nicht, und dann bin ich 1988 nach Hamburg gegangen, weil Panorama eben dieses Magazin mich haben wollte, und für mich war das gar keine Frage, da ja zu sagen, Panorama, das war für mich der Olymp des Journalismus, des investigativen Journalismus. Ich habe mich zu Anfang sehr, sehr schwer getan, denn Radio ist ja ein ganz, ganz direktes Medium. Man kann unmittelbar mit dem Zuhörer kommunizieren. Während Fernsehen, die Umsetzungsschwierigkeiten haben mir zu Anfang sehr zu schaffen gemacht, aber ich will mal so sagen, nach einem halben Jahr hatte ich es drauf.
Okay. Und waren Sie die ganze Zeit bis zum Schluss dann da?
Beim Norddeutschen Rundfunk war ich. Ich war bei Panorama von 1988 bis Anfang der 90er Jahre, dann machte ich so eine Zwischenzeit, war ich so eine Art Abteilungsleiter für das Aktuelle, für die Auslandsberichterstattung, für Sonderprojekte, bevor ich dann diese traumhafte Chance kriegte, die mir der damalige Programmdirektor Jürgen Kellermeier bot, nämlich ich wurde Chefreporter Fernsehen. Das hatte eröffnete mir ganz tolle Möglichkeiten, und ich war da in einer wirklich privilegierten Situation. Und ich war dann Chefreporter Mitte der 90er Jahre bis zu meiner Pensionierung 2010.
Wir, glaube ich, können beide davon ausgehen, und diese Debatte läuft ja zwar auch, ob wir überhaupt ein gebührenfinanziertes Mediensystem brauchen. Was ist denn so Ihr Argument dazu? Also die Idee war ja damals, okay, das war der Zweite Weltkrieg und so ein Massenmedium wie Radio, Fernsehen, das darf nicht Privaten überlassen werden, plus dass die Investitionen eben in solche Infrastruktur sehr umfassend sind, plus dass eben die Frequenzen und Kanäle sehr begrenzt waren, hat man gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine öffentlich-rechtliche Kontrolle darüber, und deswegen sind halt die Anstalten und das System so entstanden, wie es ist. Jetzt gibt's das Internet und man kann sagen, ja, an Kanälen, an Sendungen, an Sendeplatz herrscht kein Mangel mehr. Eine Knappheit ist auch nicht da. Die privaten Zeitungsverlage haben es auch hingekriegt, ein vielseitiges Angebot privatwirtschaftlich zu organisieren. Warum brauchen wir denn noch einen gebührenfinanzierten Rundfunk oder Journalismus?
Also ich bin da natürlich sehr, sehr altmodisch, weil ich die Medienlandschaft immer noch so sehe, wie ich sie seinerzeit, als ich da angefangen habe, vorgefunden habe. Und ich bin hier nicht der große Internet-User. Ich bin auch nicht der große Kenner. Also ich benutze natürlich das Internet für Recherche, ich schreibe E-Mails und so weiter und so weiter. Aber so wie sich mir die Medienlandschaft darstellt, halte ich das öffentlich-rechtliche System, wenn wir es richtig anstellen, und wir müssen uns darüber natürlich unterhalten, stellen wir es richtig an, halte ich es für geradezu unverzichtbar, weil es, so habe ich es jedenfalls immer sehr beglückend empfunden, uns eine Freiheit lässt, eine Unabhängigkeit lässt, die bei den Privaten nicht gegeben ist, weil die Privaten ja immer wieder auch ihre eigene Existenzberechtigung, die müssen sich ja finanzieren. Darauf brauchen wir eben keine Rücksicht zu nehmen. Wir haben ja diese steuerähnlichen Einnahmen. Das bedeutet aber auch eine ganz besondere Verpflichtung, die wir haben. Und da setzt eben mein Zweifel an, ob wir dieser Verpflichtung immer gerecht werden. Aber jedenfalls, was ich machen konnte beim öffentlich-rechtlichen System, die unglaubliche Unabhängigkeit, auch die Risikobereitschaft, die das System mit mir eingegangen ist. Ich denke dran, Bayer hat vor vielen, vielen Jahren, inzwischen ist das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten her, mal einen Cholesterinsenker auf den Markt gebracht, Lipobay. Das war ja dann der große Flop. Da durfte ich recherchieren, bin nach Amerika gefahren, habe die unglaublichsten Sachen rausgekriegt und zwischendurch haben wir auch wirklich überlegt, Leute, wenn da eine Sache in der Recherche nicht stimmt, da kommen unglaubliche Schadensersatzforderungen auf uns zu. Ich bin absolut sicher, keine private Anstalt hätte sich das getraut. Der NDR hat mir absolut den Rücken freigehalten. Das ging sogar so weit, dass gewisse Bedrohungen, die Bayer damals gegen unser System ausgesprochen hat, von mir ferngehalten wurden, weil man sagte, der Lüttgert darf nicht verkrampfen, der muss jetzt weitermachen. Und dann haben wir diese hervorragenden Juristen, die bei uns arbeiten, die das ganze Ding natürlich rauf und runter prüfen. Und am Ende haben wir etwas da gebracht und etwas auch entlarvt. Und ich habe dafür ein halbes Jahr gearbeitet. Ich habe also ein halbes Jahr an einer Geschichte gesessen. Das können Sie beim Privaten gar nicht. Da muss ich das hier viel schneller alles amortisieren. Jede Investition in die Recherche, wenn da überhaupt noch recherchiert wird, muss ja ganz schnell umgesetzt werden. Wie gesagt, wenn wir es richtig machen. Mein Zweifel ist allerdings zunehmend, dass wir es überhaupt noch richtig machen. Und so stellt sich dann das Öffentlich-Rechtliche am Ende selber in Frage. Die Gefahr sehe ich.
Wo sehen Sie die?
Also wenn wir beispielsweise, wir haben ja die Gebühren. Das ist ein unglaubliches Privileg. Es gibt kein anderes Medium, was eine so gesicherte Gebührensituation hat. Sogar mit Moderaten, alle so und so viele Jahre, gibt es sogar einen kleinen Schlag drauf. Sagen Sie mir eine Zeitung, sagen Sie mir einen Privatsender, der das hat. Das bedeutet, dass wir in erster Linie, da wir diese absolut gesicherte Gebühren der Qualität verpflichtet sind. Und natürlich will ich gehöre nicht zu denen, die sagen, oh, wenn ich mehr als 10% habe, um Gottes Willen, habe ich was falsch gemacht, da war ich zu populär. Ich will unbedingt, dass mich möglichst viele Leute beim Radio hören, beim Fernsehen sehen, aber mit Qualität. Das heißt, an erster Stelle muss die Qualität stehen und an zweiter Stelle erst das Bestreben, damit auch Quote zu machen. Und ich habe zunehmend den Eindruck, dass bei diversen Programmentscheidungen in erster Linie die Quote steht und nach der Qualität fragt man dann nicht mehr so. Ich will Ihnen sagen, was für mich ein wirklicher medienpolitischer Skandal ist. Fußball, Champions League. Das war bei Sat.1. Sat.1 wollte es auch weiter übertragen. Sat.1 konnte aber eben nur 40 Millionen im Jahr bezahlen. Dann kam das ZDF mit seinen Gebührenmuskeln und hat gesagt, wir bieten 52 Millionen. Und da sagen sich natürlich die Fußballverantwortlichen, selbstverständlich, wenn wir an der 52 sind, nehmen wir es. So hat das ZDF mit den Gebühren sich Quote gekauft, aber nicht Qualität unbedingt. Denn es ging ja nicht darum, den Fußball fürs frei empfangbare Fernsehen zu sichern, sondern es ging nur darum, wer kriegte es im frei empfangbaren. Und das ist eine Sache, das ist für mich absolut nicht mehr mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag zu vereinbaren, zumal das ZDF zur selben Zeit mehrere hundert Journalisten entlässt, weil man eben mit dem Geld nicht auskommt. Oder nehmen Sie diese ganzen Sachen, was ja Dauerwerbesendungen sind, Bambi-Übertragung oder sowas. Ja, ist das noch wirklich öffentlich-rechtlich? Natürlich soll das öffentlich-rechtlich auch unterhalten. Es soll informieren, unterhalten, es soll Spaß machen, es soll spannend sein. Aber man muss immer wieder fragen, ist das qualitativ so, dass wir damit etwas bieten, was uns von den Privaten unterscheidet? Noch Gott sei Dank sind wir noch nicht so weit, dass wir sowas machen wie Scripted Reality, womit ja die Privaten eine für mich geradezu beängstigende Quote machen und ich mich nach dem Geisteszustand manchmal des Publikums auch frage. Aber wie gesagt, das ist mein Grundsatz. Die Quotenjacht haben wir nämlich ohnehin verloren. Wir müssen endlich mal einsehen, dass wir das Wettrennen um die Quote verloren haben. Wir sind jetzt zum Beispiel, die ARD ist jetzt auf Platz 3. Manche sagen sogar nur auf Platz 4, wenn man die dritten Programme mit dazu rechnet. Und wenn ich die jüngere Generation nehme, also diese berühmte werberelevante Zielgruppe, 19 bis 49, dann sind wir im einstelligen Bereich, haben wir 5 oder 6%. Da sind uns die Privaten weit voraus, wenn wir nur diese Gruppe nehmen. Das heißt, im Laufe der Jahre, wenn also die Alten, die uns im Augenblick noch die große Zuschauerzahl bedeuten, wenn die alle mal weggestorben sind, dann möchte ich mal wissen, wo dann ARD und ZDF stehen.
Vor allen Dingen, wie die sich dann legitimieren gegenüber denen, die sie gar nicht mehr gucken. Also diese Legitimationsschere, die geht ja immer weiter auseinander.
Ja, wenn sie jetzt allerdings kommen und sagen, wenn es zu wenig werden, dann ist die Legitimation weg. Damit bremsen Sie mich natürlich mit meinem Qualitätsargument aus.
Genau, das.
Das ist in der Tat, wir sind da, wenn Sie so wollen, sind wir in der Todeszange. Auf der einen Seite kann man sagen, wenn wir zu sehr populär werden wollen, dann kann man sagen, ja, wozu braucht ihr überhaupt eure Gebühren? Ihr macht ja nur dasselbe wie die Privaten. Wenn uns zu wenige sehen, dann kann man sagen, ja, wozu wollt ihr Gebühren von allen? Es guckt euch doch keiner mehr. Das wird in der Tat eine ganz schwierige Diskussion und da habe ich auch keine Antwort.
Aber wissen Sie, was mein Vorschlag dabei ist? Ich glaube, es gibt zwei Arten von Quoten. Das eine ist die Quote, die wir jetzt messen. Das ist diese Instantanquote. Da läuft eine Sendung, wir messen irgendwie, wie viele Leute dazu gucken, dann ist sie vorbei und das war's. Und das wird dann zusammen addiert und dann haben wir diese Quoten, von denen Sie reden. Es gibt aber auch eine Longtail-Quote. Also eine Sendung, Nischenfernsehen, Recherche im linearen Programm, ein paar Zuschauer. Wenn die aber unbegrenzt im Internet steht und wie meinetwegen ihre Lipobay-Geschichte ja nicht nach einem Tag vorbei ist oder nach einer Woche oder nach einem Monat irrelevant ist, sondern lange, lange dasteht und über die Zeit sich die Zuschauer ansammeln, es wird verlinkt und die Leute abonnieren das und gucken das immer wieder und immer wieder. Diese Art von Quote wird ja überhaupt noch nicht gemessen und ich glaube, dass das vielleicht nicht die Lösung ist, aber dass wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich im Internet mehr betätigen könnten und da keine Schranken hätten, so wie es jetzt haben, würde da zumindest so ein Ausgleich entstehen, dass man sagt, ja, im linearen Programm sind wir meinetwegen 4, ja, aber im Netz haben wir Spartenkanäle, bedienen wir thematische Nischen, wir machen Recherche, wir haben keine Längenbegrenzung, wir haben keine Platzbegrenzung. Und da sammeln wir sozusagen, akkumulieren wir über diese ganzen verschiedenen Kanäle eine Zuschaueranzahl, die sich wahrscheinlich, so würde ich mal prophezeien, sich durchaus sehen lassen kann.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich nur zum Beispiel an das, was ich so in den letzten Jahren als in Anführung meinen größten Erfolg nehme, nämlich die Kickstory, wo wir also so eine Reportage gemacht haben über den Textildiscounter. Wenn ich sehe, wie viele Zuschriften ich heute noch kriege, das Ding ist vor über 2 Jahren gelaufen. Und wir haben gerade im Internet Ihre Reportage gesehen. Das in der Tat. Ich weiß nur nicht, da wissen Sie weit mehr als ich, ich bin ja nun schließlich auch schon ziemlich altes Eisen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür verlässliche Zählmethoden gibt. Wenn es die gibt, toll, toll. Und dann müssten wir das in der Tat mehr nutzen. Dann kommt möglicherweise auf der anderen Seite wieder die Auseinandersetzung natürlich. Wie offensiv darf das Öffentlich-Rechtliche im Internet agieren? Denken Sie jetzt nur an den Streit um die Tagesschau-App.
Genau, da komme ich gleich zu. Ich wollte noch mal eben kurz sagen, Sie haben so ein bisschen angefangen zu beschreiben, wo Sie sozusagen die Indizien dafür sehen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen in dem Fall seiner eigentlichen Aufgabe, so wie Sie das sehen, nicht mehr gerecht wird. Da haben Sie ein paar.
Nicht mehr gerecht ist falsch.
Ja.
Zu selten oder zu oft nicht gerecht wird. Zu oft nicht gerecht
wird. Okay, da ist die Frage, und Sie haben bei diesem Vortrag, war natürlich gemein, aber hat gesessen, das Freitagsprogramm vorgelesen.
Das ist in der Tat gemein, weil Sie jeden Freitag, das ist nicht ganz typisch für uns, aber daran können Sie sehen, wie weit das teilweise schon geht.
So, ne? Und wenn man sich das durchliest, das ersparen wir uns jetzt, das kann jeder da irgendwie selber nochmal machen, aber das ist schon ziemlich schmerzhaft und auch, was Sie auch gestellt haben, diese 5 Talkshows in der Woche und so, denke ich, das ist oft diskutiert worden. Was mich interessiert, auch jetzt als Frage an Sie, als jemand, der aus diesem System kommt, woran liegt das? Was ist sozusagen die systematische Ursache dafür?
Ich glaube, die ARD hat nun gegenüber dem ZDF noch einen wirklichen strukturellen Nachteil. Das ist die föderale Struktur. Das heißt, da gibt es dann so viele Senderegoismen, die wieder auf einen Nenner gebracht werden müssen. Ich habe schon mal gesagt, diesen bösen Ausdruck, bei uns ist der Neid ein konstitutives Element. Also mitunter habe ich den Eindruck, da hat einer eine gute Idee, die wird von anderen nur deshalb abgelehnt, weil sie die Idee nicht hatten. Also um bei uns in der ARD was zu bewegen, um die Anstalten alle auf einen Nenner zu bringen, um alle Chefredakteure, alle Programmdirektoren, alle Direktoren, es hat ja mal so eine Rechnung gegeben, dass bei der ARD immer die Besetzung eines ganzen Senders permanent in der Luft ist, in Flugzeugen oder in Bahnen irgendwo rumschwirrt, weil man überall wieder Konferenzen hat, sich akkordieren muss und so weiter. Und die Sache mit den Talkshows, das konnte man ja nachvollziehen. Der eine sagt, ja, ihr habt eine Talkshow, da wollen wir auch eine haben. Wir sehen gar nicht ein, wenn die zwei haben dürfen, warum dürfen wir nur eine haben? Ich sage Ihnen, das wird jetzt ein Hauen und Stechen, wenn die ARD ist ja im Augenblick auf dem Weg, dass man, ich meine, mich wundert das ohnehin, man macht erst 5 Talkshows. Jeder kundige Thebaner hat gesagt, seid ihr eigentlich verrückt, 5 Talkshows sind zu viel. Damals wurde noch gesagt, nein, 5 Talkshows sind nicht zu viel, warten Sie mal ab und wir werden schon ganz originelle Themen finden und so. So, nach, ich weiß nicht, wie lange läuft das jetzt, 1,5, 2 Jahren. Jetzt auf einmal kommen die Programmverantwortlichen mit der sensationellen Entdeckung, 5 Talkshows sind mindestens eine zu viel. Ne? So, welche fällt jetzt weg? Wir haben, es ist mit Sicherheit oder ganz stark gefährdet, ist Anne Will, die ich weiß Gott nicht für die schlechteste Talkshow halte. Warum ist sie gefährdet? Weil der NDR hat eben 3 Talkshows. Das ist Beckmann, das ist Anne Will und das ist Jauch, das zählt ja auch zu unserem Ticket. Und der WDR hat 2 Talkshows, ne? Maischberger und Flassberg. Ist doch ganz klar, dass der WDR sagt, also hört mal zu, ihr NDR, bevor bei uns einer gekürzt wird. Ich sage ja gar nicht, dass Flassberg und Maischberger schlechter sind, aber nehmen wir mal an, die Maischberger wäre die schlechteste. Käme gar nicht in Frage, dass die gekürzt wird. Erstmal soll der NDR von seinen 3 runter. Genauso ist das mit den Magazinen. Was gab es da für ein Hauen und Stechen mit den Montagsplätzen und den Donnerstagsplätzen? Also es gibt so und so viele völlig irrationale Programmentscheidungen und Programmstrukturentscheidungen, weil diese Senderegoismen mitunter rationalen und vernünftigen Entscheidungen total entgegenstehen. Wie lange hat es gedauert, bis man die Tagesthemen wenigstens von wie haben wir es? Montags bis Donnerstags, glaube ich. 23:15 haben. Das war doch frei flotend hin und her. Beim Nachtmagazin schaffen wir es immer noch nicht. Ne, da ist uns RTL weit voraus. RTL hat seine Nachtnews immer Schlag 0 Uhr.
Also solche. Das ZDF läuft da besser.
Auch das ZDF läuft auch noch nicht so ganz rund, sondern wenn ich es richtig sehe, ich gucke diese Spätnachrichten nicht so oft, aber die sind immer noch nicht auf einem ganz einheitlichen Sendeplatz. Natürlich läuft beim ZDF besser. Beim ZDF, die haben den, ich kenne gut Klaus Kleber, habe mit dem sehr, sehr gerne zusammengearbeitet, ich bewundere ihn auch richtig. Durfte ja mit ihm in Washington, als er noch in der ARD-Studioleiter war, zusammenarbeiten. Und wenn der mir so erzählt, der sagt, Christoph, das ist unfassbar. Ne? Wenn ich doch dran denke an die ARD-Zeiten, wenn man da irgendwas einbrachte, oft kam es gar nicht durch, weil es vorher zerredet wurde. Hier beim ZDF, da redet man mit dem direkten Vorgesetzten und dann geht der noch zum Intendanten, dann wird's beschlossen und verkündet und 2 Wochen später machen wir es. Dasselbe hat mir Nikolaus Brender erzählt. Brender, der beim WDR stellvertretender Chefredakteur war und dann Chefredakteur beim ZDF, der sagte, der Unterschied in der Entscheidungsfindung ist beim ZDF eben, weil es eine zentral organisierte Anstalt ist. Ich will damit nicht sagen, dass die Arbeitsbedingungen beim ZDF durchgehend besser sind als bei der ARD. Im Gegenteil. Ich glaube, manche Sachen, die können wir bei uns sehr viel besser machen als beim ZDF.
Aber was mich mal interessieren würde, wie kommt denn überhaupt dieses Programm ARD zustande, was wir da immer sehen? Also wer entscheidet am Ende, ja, der Spielfilm Rosamunde Pilcher, 7:45, machen wir. Kommissar Beck, machen wir dann oder gar nicht. Oder das setzen wir hier hin. Wer entscheidet das? Ist das Volker Herres alleine oder wie
funktioniert das? Da sage ich Ihnen, das weiß ich auch nicht so richtig. Und manchmal sage ich, dass wir abends immer noch ein durchgehendes Programm haben, ist manchmal auch ein Gottesbeweis. Ne, wenn Sie so die 14 Uhr Schaltkonferenzen der Chefredakteure mit anhören, wie da mitunter palabert wird, gestritten wird, gegeneinander argumentiert wird, ich meine, Musterbeispiel sind diese Kommentare, wissen Sie, diese
Tagesthemen.
Allein die Tagesthemenkommentare. Also welches Thema und wer darf es dann machen? Und dann wird tatsächlich entschieden nach der Devise, oh, der war schon so und so oft dran, nee, den lassen wir jetzt mal nicht dran. Und da wird ein Kommentator genommen, von dem alle Welt weiß, er ist längst nicht so gut wie der andere, der zur Diskussion stand, nur der Sender hatte schon zu viele und das missgönnt man dann dem anderen Sender. Als sei das meiner Schwiegermutter nicht egal, wer den Kommentar spricht, abgesehen davon, dass viele Kommentare ja in der ARD ein Niveau haben, das würde sich keine Kreiszeitung leisten. Ich weiß das nicht, ich weiß nur, dass Volker Herres eine unglaubliche Entscheidungsmacht hat.
Programmdirektor.
Also der Programmdirektor ARD, beispielsweise, wenn es darum geht, das habe ich selbst miterlebt, also wird heute Abend wegen dies und dieses Ereignisses, wird da ein Brennpunkt gemacht oder wird keiner gemacht? Dann, wenn Herres den Daumen senkt, wird kein Brennpunkt gemacht und wenn Herres den Daumen hebt, wird ein Brennpunkt gemacht. Da hat er eine unglaubliche Macht. Aber jetzt so diese langfristigen, diese großen Projekte, da gibt es dann wieder die unterschiedlichsten Kommissionen und so weiter. Ich weiß zum Beispiel, dass der NDR ja federführend ist bei der Unterhaltung. Da ist ja der Schreiber, also den Grand Prix zum Beispiel, haben wir ja auch ausgerichtet. Aber jetzt die einzelnen Entscheidungsgänge, weiß ich nicht, sage ich Ihnen. Das hat mich auch deshalb, musste mich auch nicht interessieren. Ich war eben als Reporter, ich habe gesagt, okay, ich arbeite für das Programm, da kann ich mich austoben. Gerade als aktueller Reporter, da sagen sie, gut, ich arbeite für Tagesschau, Tagesthemen, wurde von meinem Sender viel ins Ausland geschickt und dann habe ich vom Ausland aus eben gesagt, so, Leute, das und das sei anzubieten für Tagesschau, Tagesthemen, für Weltspiegel oder für ein Magazin im Dritten, wollt ihr das haben? Ja, wollt ihr haben, gut, wir reisen los. Diese anderen Produkte oder wenn wir jetzt beispielsweise, da kann ich es richtig nachvollziehen, ich arbeite jetzt noch für Panorama, die Reporter, das ist so ein Reportermagazin im dritten Programm des NDR und wenn uns da was besonders gut gelungen ist und wir wollen das eben wahnsinnig gern ins Erste haben, dann geht das über den Koordinator Baumann und der trägt es dann Herres vor. Und wenn Herres ja sagt, dann kann man schon davon ausgehen, ja, das kriegen wir dann irgendwann in die ARD rein. Da wird dann irgendwo ein Sendeplatz gesucht und da wird es dann eingepasst.
Stefan Niggemeier hat mal gesagt, ein Problem sei auch, dass die Kultur in den Führungsgremien etwas verrutscht sei. Dass das Bewusstsein oder die, sag mal so, der Kompass der Entscheider nicht mehr so primär darauf ausgerichtet ist, was müssen wir eigentlich unseren Gebührenzahlern leisten, weil für die machen wir das Programm, sondern weil es eher darum geht, was gefällt den Ministerpräsidenten, wie ist das so intern, speziell bei der ARD, welches Programm darf was und hatte schon wie oft und so. Wie könnte man, was glauben Sie, wie man diese Kultur wieder darauf so einnorden könnte? Wir sind unseren Gebührenzahlern verpflichtet und müssen da die versorgen.
Also ich glaube, das Erste, was erstmal bekämpft werden muss, ist die persönliche Eitelkeit. Also ich habe das ja eben mit den Kommentaren gesagt. Es gibt Chefredakteure, die meinen, dass das deutsche Fernsehpublikum geradezu Entzugserscheinungen bekomme, wenn sie nicht jede Woche einmal auf dem Schirm sind. Und sehr oft haben wir eben dieses Chefredakteursfernsehen, was wir als untere Charge auch immer wieder beklagen oder beklagt haben, dass wir sagen, meine Güte, die mögen ja gute Chefredakteure sein, aber sie sind nicht unbedingt vom lieben Gott dafür geschaffen worden, vor der Kamera aufzutreten, aber sie wollen alle unbedingt vor der Kamera auftreten. Das ist so eine Form des Egoismus. Ich persönlich habe in unserem NDR-Zentralprogramm, dieses, was aus anderen Anstalten berichtet wird, wie das dürfen wir nicht machen, das will der Ministerpräsident nicht oder das machen wir gerade, weil es der Ministerpräsident will. Ich habe, und dafür bin ich meinem NDR sehr, sehr dankbar und nur darüber kann ich wirklich reden aus Erfahrung, ich habe dieses Maß an Einschränkungen nie erfahren. Ich konnte wirklich richtig frei loslegen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als Gerhard Schröder, noch niedersächsischer Ministerpräsident, und Niedersachsen ist ja für den NDR das wichtigste Bundesland, als der Kanzlerkandidat war und gegen Helmut Kohl antrat und dann ja auch gewann. In dem Wahlkampf habe ich zusammen mit einem Kollegen ein sehr, sehr kritisches Schröder-Porträt gemacht. Ich könnte mir vorstellen, also CDU-nahe Sender hätten Vergleichbares nicht über einen CDU-Kandidaten gemacht. Da bin ich absolut sicher, da kann ich auch Belege für anführen. Aber Schröder hat dann wie ein Irrer rumgetobt, hat dem Vernehmen nach den damaligen Intendanten Ploog angerufen, hat in die Leitung geschimpft. Herr Ploog hat den Hörer einfach aufgelegt und hinterher verlautbaren lassen. Er sei stolz, Intendant einer Anstalt zu sein, in der solche Produktionen gemacht würden. Also das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie es in den Landesfunkhäusern ist. Wir haben ja nun jeweils noch kleine Königreiche beim NDR. Das macht die Sache nochmal zusätzlich schwer. Aber im Zentralprogramm, für das ich arbeiten durfte, habe ich persönlich solche Einschränkungen nie erlebt.
Würden Sie trotzdem sagen, dass die Politik raus muss aus den Verwaltungsräten? Dass der Einfluss zu groß ist? Ich meine, die Beispiele kennen wir alle mit Brenner und
ja, das ist also beim ZDF, das ist ja bekannt. Deshalb habe ich eben auch gesagt, ich glaube, wir können einiges machen, was man beim ZDF nicht kann. Mir hat ein hohes Tier vom ZDF angerufen. Wir haben ja vor 2 Jahren diese Kickstory gemacht und wir haben ja jetzt nochmal nachgelegt nach diesen Bränden in Bangladesch und Pakistan, und das hat ja wieder Kick getroffen, und die haben wieder eine extrem kritische Reportage gegen Kick gemacht. Das Ganze, da hat die ARD mal richtig gut funktioniert, wurde dann auch noch angefettet dadurch, dass, bevor wir im Ersten damit kamen, Günther Jauch in seiner Talkshow am Sonntag davor das Thema auch nochmal anbrachte, sodass wir dann wirklich auch eine exorbitant gute Quote hatten. Und da sagte mir einer vom ZDF: Junge, sei froh, in eurem System zu sein. Das hätten wir beim ZDF wegen des Einflusses eben auch der Konservativen und der Wirtschaftslobby und so weiter. Diese Nachhaltigkeit, dieses Nachsetzen, das hätten wir dann nicht so durchgebracht.
Ist der Einfluss beim ZDF größer, der politische?
Der politische, glaube ich. Ich glaube nicht, dass so etwas wie Brenda. In Bayern weiß ich nicht. Aber bei uns im Norden, das schließe ich absolut aus.
Aber würden Sie trotzdem, also es gibt ja so diese Idee oder diese These zu sagen, okay, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, so wie wir ihn uns vorstellen und wie Sie ihn sicher auch am Anfang geschildert haben, nämlich wirklich unabhängig zu sein, also unabhängig von der Politik, von der Wirtschaft und allein inhaltlichen Erwägungen unterworfen. Da würde man ja sagen, okay, erstens, Werbung muss weg, wir kriegen genug Gebührengelder. Ich habe jetzt gelesen, Werbeeinnahmen, also zu den gut 7 Milliarden Gebühren kommen irgendwie nochmal 1 Milliarde weniger dazu. Also das scheint jetzt auch nicht so ein Brocken zu sein, auf den man auf keinen Fall und um keinen Preis der Welt finanziell irgendwie verzichten könnte. Da würde ich sagen, die Werbung muss weg, damit wirklich der Einfluss der Wirtschaft, ausgeschlossen kann man nie sagen, aber minimiert wird, so gut es geht. Plus der Einfluss der Politik muss reduziert werden. Wie würden Sie das machen?
Da ich den Einfluss der Politik im Norden nie als störend empfunden habe, würde ich nun nicht sagen, da hat sich bei mir ein Leidensdruck aufgebaut, okay, der Einfluss der Politik, was ich den Gremien mitunter vorwerfe. Und man redet ja auch so mit Gremienleuten. Und es gibt ja eindeutige Fehlentwicklungen. Und man redet mit denen auch mal über die Fehlentwicklungen. Und dann sagen sie, ja, das ist doch wirklich die und die Fehlentwicklung. Ich will es jetzt nicht konkretisieren. Und da sage ich, hör mal zu, wir sind uns ja hier furchtbar einig. Du bist doch Aufsichtsgremium. Was machst du denn da eigentlich? Kommt immer nur zusammen und nickt alles ab? Ich weiß mitunter nicht, was die Aufsichtsgremien da wirklich machen. Ich weiß nur eins, gestört haben sie mich jedenfalls nie.
Müsste man die transparent wählen? Müssten die Gebührenzahler in so einem offenen Wahlkampf auswählen können, wer da reinkommt?
Da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass sie da eine große Mobilisierung hinkriegen. Also jetzt stellen Sie sich das mal, das ist sehr, sehr theoretisch, jetzt stellen Sie sich das mal vor, also wir machen ein, wissen Sie, ich bin überzeugter evangelischer Christ. Und wenn bei uns der Gemeindekirchenrat gewählt wird, das ist eine Wahlbeteiligung von allen Gemeindemitgliedern, und ich mache dann auch mein Kreuzchen, und die meisten kenne ich gar nicht. Oder nehmen Sie diese Sache, die Sozialvertretung oder sowas, wo Sie diese alle vier Jahre oder ich weiß nicht wie Jahre, da kriegen Sie die Briefunterlagen nach Hause. Da machen Sie irgendein Kreuzchen, weil Sie sagen, ach, ich bin irgendwie für Gewerkschaft, und dann machen wir eben. Und wähle möglich aber den größten Mist. Also das halte ich ehrlich gesagt für nicht praktikabel.
Was würden Sie denn aber ändern in dieser Struktur?
Wie gesagt, das ist eine Struktur, die mich nicht gestört hat. Was ganz klar ist, und deshalb habe ich den Intendanten, den damaligen Intendanten beim ZDF nicht verstanden, dass der nicht gegen diesen geradezu unverschämten, dreisten, direkten Einfluss der Politik auf die Bestimmung des Chefredakteurs, dass der da nicht blank gezogen und geklagt hat. Das verstehe ich wirklich nicht. Dies muss ja, und es ist ja wohl eine Klage anhängig, ne?
Das weiß ich nicht.
Dies muss ja, ich glaube, die SPD hat dann einen Einfluss. Dies muss geklärt werden. Und so ein Einfluss, ich weiß nicht, wie sich die Gremien beim ZDF zusammensetzen, das ist so obszön, dass man das natürlich unbedingt beenden muss. Und welche Art der Aufsichtsgremien man da, wissen Sie, das große Problem ist ja, sie finden ja immer wieder Missbrauchsmöglichkeiten. Der Einfluss der Politik ist ja angeblich enorm zurückgedrängt worden durch die berühmten gesellschaftlich relevanten Gruppen. Nein. Und was waren die gesellschaftlich relevanten Gruppen? Da sucht sich jede Partei ihre Strohmänner aus, die werden da reingeschickt, das sind dann die gesellschaftlich relevanten Gruppen und sie haben eigentlich wieder nach dem Parteienproporz die Dinger zusammengesetzt. Wie sie das richtig aseptisch und lupenrein hinkriegen, ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, eine Wahl. Also ja, also zumindest käme es auf den Versuch an. Na klar, kann man sagen, vielleicht sind die Leute schwer zu mobilisieren, aber ich weiß nicht. Ich glaube, in dem Maße, wie jetzt so eine Gebühr reinschlägt und was für eine Aufregung.
Ja, und wer soll wählen? Jeder Gebührenzahler.
Ja.
Ja, da sage ich Ihnen eins. Da wissen wir doch, was passiert. Da aktiviert die CDU, da können Sie doch mit ganz wenigen Stimmen, können Sie die Wahl doch unheimlich manipulieren, weil so gut wie keiner wählen wird. So, da muss nur eine Partei auf Zack sein und sagen, so Leute, ihr müsst natürlich alle wählen und wir sagen euch auch, wen ihr wählt. Und dann haben sie dasselbe Ding wieder. Ne? Sie können ja gerade bei einer Wahl, und da bin ich fest von überzeugt, die eine minimale Beteiligung überhaupt nur bringt, da haben sie doch jede Manipulationsmöglichkeit.
Ja, aber ist es nicht besser, als es so, wie es jetzt ist?
Wie gesagt, nochmal, beim ZDF ist es schlimm.
Ja.
Bei mir, beim NDR, habe ich es nicht als schlimm empfunden. Ich habe weder vom Rundfunkrat noch vom Verwaltungsrat irgendetwas Böses erfahren. Und ich weiß auch nicht von Kollegen im NDR, die sich furchtbar beschwert haben und sagen, der Rundfunkrat oder der Verwaltungsrat hat mich an irgendwas gehindert oder hat versucht, mir irgendwas vorzuschreiben. Es hat immer wieder Versuche gegeben, der Einflussnahme. Ich weiß genau, dass also Christian Wulff, als er noch Ministerpräsident in Niedersachsen war, ganz klare Vorstellung hatte, wer Funkhausdirektor in Hannover werden musste. Und dem hat der NDR aber standhaftest widerstanden. Der damalige Intendant hatte sogar folgendes Prinzip teilweise durchgehalten. Er hat gesagt, im CDU-Land setze ich einen SPD-nahen als Funkhausdirektor ein, im SPD-Land setze ich einen CDU-nahen als Funkhausdirektor ein. Also da gibt es, und diese Freiheit. Mir wurde immer gesagt, dass ich weiß jetzt nicht, wie es beim jetzigen Intendanten ist, mir wurde immer gesagt, dass gerade bei uns die Aufsichtsgremien, die machten ohnehin immer das, was der Intendant wolle.
Finden Sie, dass Journalisten keine Parteimitglieder sein sollten?
Nein, finde ich überhaupt nicht. Das ist ja, wissen Sie, ich selber bin zum Beispiel, habe eine ganz klare Präferenz. Und ich bin kein Parteimitglied. Jetzt muss ich mich wirklich selber schlecht darstellen. Ich war immer zu geizig. Aber ich bin ein ziemlich sturer, konservativer Durchwähler. Also konservativ, was die hier einstellen. Ich wähle relativ links, aber auch nur relativ links. Also da sage ich es Ihnen, ich wähle nicht CDU und ich wähle nicht FDP. Aber ich kann doch auch als Nicht-Parteimitglied kann ich doch absolut parteiisch sein, wenn ich es denn will. Ich bilde mir ein, dass ich dem immer widerstanden habe. Aber ich kann es natürlich, jeder ist ein Mensch und ein Mensch ist individuell, ist ein Individuum und ist subjektiv und es kann schon sein, dass irgendwo mal was bei mir nach Sympathie für die eine Partei besser ausfiel als bei der anderen. Aber davor schützt nun die strikte parteipolitische Nichtmitgliedschaft. Damit ist man ja nicht neutral.
Ich glaube davor nicht. Das glaube ich. Aber ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Als Nicht-Parteimitglied haben Sie natürlich Ihre Meinung und Vorlieben und das schimmert auch durch, so sind die Menschen. Ich würde aber sagen, Journalisten sollten zumindest, sag mal so, sich maximal unabhängig halten. Das bedeutet nicht, dass sie völlig frei von Meinungen und Einstellungen sind, aber wenn ich in eine Partei eintrete, finde ich, dann begebe ich mich willens und in meinen Augen unnötig in einen Loyalitätsverhältnis. Ich bin, wenn ich Mitglied in einer Partei bin, dieser Partei, naja, schon ein bisschen irgendwie verantwortlich. Ich bin da Mitglied, die haben eine Satzung, ich muss mich irgendwie rechtfertigen. Also sehe ich
völlig anders.
Und ich begebe mich da in so einer Art unnötigerweise, finde ich, weil man die Meinung ja trotzdem haben kann und sie auch öffentlich äußern kann, aber unnötigerweise in so eine, in eine zu enge Bindung. So,
also wissen Sie, genau, ich kenne diverse Kollegen, die Mitglied der SPD sind und die so etwas von, wenn sie meinen, es läuft falsch, so etwas darunter leiden, ne, und auch schimpfen. Und die würden, was meinen Sie, wie kritisch die dann über die SPD berichten würden? Ich kenne das von einem Kollegen, der ist engagierter Katholik, der unter der katholischen Amtskirche leidet und die kritischsten Berichte über seine, das, dieselbe Frage können Sie ja stellen, darf ein Journalist Mitglied einer Kirche sein? Ne? Ja. Das ist ähnlich. Was meinen Sie, was der, ich kenne keinen, der kritischer über die katholische Kirche berichtet als der, weil er eben völlig anders bittet. Mitgliedschaft bedeutet ja noch nicht blinde Vasallentreue. Ich nehme für mich ein anderes Beispiel, was ich selber nun wirklich durchexerziert habe. Ich kenne keinen Journalisten, der enger befreundet war mit Johannes Rau, als ich es war. Das kommt aus meiner Zeit in Nordrhein-Westfalen. Aber ich kenne auch keinen Journalisten, der Johannes Rau so dicht vom Rücktritt hatte, wie Christoph Lüttgert. Und als Johannes mich dann mal entgeistert ansprach und sagt, Christoph, ich denke, du bist mein Freund. Da habe ich einfach gesagt, Johannes, aber doch immer erst ab 20 Uhr. Das konnte ich. Das kann ich. Und ich glaube, das kann ein Journalist auch, der sagt, ich bin zwar Mitglied in der Partei und insgesamt halte ich die schon für die Vorstellung. Aber was da im Augenblick läuft, unmöglich. Also ich kann mich sehr wohl als Parteimitglied, wenn ich eins wäre, mit einer sehr, sehr kritischen Steinbrück-Diskussion befassen.
Aber glauben Sie nicht, dass Sie noch freier und unabhängiger wären, wenn Sie nicht Parteimitglied wären?
Natürlich, rein nach der Papierform sind Sie dann unabhängiger. Auf der anderen Seite halte ich, obwohl ich kein Mitglied einer Partei bin, ich mache dieses Parteienbashing ja auch nicht mit, weil ich meine, die Parteien sind wirklich unverzichtbar für unsere Demokratie. Stellen Sie sich mal vor, wie soll unsere Demokratie ohne Parteien? Und ich bin jedem dankbar, der in einer Partei, der diese Ochsentour auf sich nimmt und in einer Partei sich engagiert. Von daher kann ich dann auch nicht argumentieren, nein, für dich kommt auch eine Parteimitgliedschaft nicht in Frage. Ich bin froh über jeden, der sich in einer Partei engagiert, weil wir die Parteien brauchen. Und das Problem ja ohnehin haben, wenn sie den Rückgang der Mitgliedschaft, ne, das ist ja auch so eine Sache. Keiner will sich engagieren, ich ja auch nicht. Aber wir meckern dauernd darüber, dass da oben alles nur Arschlöcher sitzen und alles Ehrgeizlinge und ich weiß nicht was. Mich hat mal, ist ein bisschen jetzt abschwörend, aber wir haben ja die Zeit, das hat mich beeindruckt, wie Christian Wulff, als da war noch Ministerpräsident, auf einmal folgende Idee hat. Er sagte, die Leute sagen ja alle, wir Politiker seien alles Vollidioten und wollten uns nur bereichern und Egoisten und so weiter. Ich möchte mal ein Drehbuch für einen Fernsehfilm schreiben, dass alle Politiker über Nacht sich verabreden, wir alle, und zwar auf allen Ebenen. Wir treten in Streik, wir machen nichts mehr. Wie wird denn unser Gemeinwesen funktionieren? Das heißt, wir schimpfen dauernd auf die Politiker und es gibt ja, wir haben ja auch viel Grund zu schimpfen, damit wir es richtig verstehen. Aber dass sie einen unverzichtbaren Beitrag leisten und genauso sage ich, die Parteien leisten einen unverzichtbaren Beitrag und so soll ein Journalist verdammt noch einzig anstrengen, auch wenn er Parteimitglied ist, dann objektiv, möglichst objektiv und neutral zu berichten, aber nun zu sagen, du darfst ja Journalist, dazu bist du dann einfach zu fein oder ich weiß nicht was oder sonst kannst du nicht objektiv sein, so weit würde ich nicht gehen, nein.
Was finden Sie denn, müssten die Öffentlich-Rechtlichen im Internet freie Bahn haben? Also wirklich alles, was gesendet wird, jemals gesendet wurde und in Zukunft gesendet wird, auf immer und ewig im Netz steht, plus schriftliche Beiträge.
Das ist eben das Plus. Das ist das große Problem. Und darum geht ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, der Streit. Also wir haben ja und wir müssen ja den Dualismus haben zwischen Printmedien und elektronischen Medien. Und wenn,
warum müssen wir den haben?
Ja, wem wollen Sie den Zeitungen die Existenzberechtigung absprechen oder dem Fernsehen und Rundfunk?
Na, ich würde sagen, es gibt einen öffentlich-rechtlichen Journalismus. Welche Form der dann annimmt, ist mir letztlich Juppe. Ob das ein Text ist, ob das ein Radiobeitrag ist, ob das ein Fernsehfilm ist, ob das
ja wunderbar. Dir, also ich als Öffentlich-Rechtlicher habe nichts dagegen. Nur die Zeitungen haben, und da muss ich sagen, mit gutem Grund was dagegen, weil die sagen, dann grasen die, mit ihrer enormen finanziellen Power, mit der sie ja ohnehin uns gegenüber im Vorteil ist, grasen die auch noch auf unserer Wiese. Ich habe nichts dagegen, wenn sie den Öffentlich-Rechtlichen auch noch die ganze Textfreiheit lassen. Aber da habe ich im Augenblick mir sogar den Kopf zerbrochen der Printmedien, die ja dann ihre Existenz und ein wichtiges Aufgaben- und zunehmend auch Geschäftsfeld für sich beeinträchtigt sehen. Und darum geht ja auch der Streit. Ich glaube nicht, dass es umstritten ist, dass die ARD soll die doch ihre Produkte, ihre Bilder zeigen und ihre Hörfunkbeiträge ins Internet stellen.
Aber die privaten Verlage haben diese 7 Tage Fristreingedrückt und diesen 3-Stufen-Test und was nicht.
Aber ich glaube, wenn die ARD sagen würde, wir verzichten auf die Wortcontents weitestgehend, ich glaube, dann wären die Verlage
Wort
sehr.
Wort oder Text? Also Wort ist ja auch gesprochen, das Video. Aber
Text meine ich. Also das geschriebene Wort. Ich könnte mir vorstellen, da sind die auch mit diesen 7 Tagen sehr viel großzügiger. Denen geht es ja darum, uns nicht unsere Internetangebote nicht zu attraktiv werden zu lassen.
Ja, aber das ist doch absurd. Also ich meine, die Argumente kennen Sie. Wir zahlen diese Gebühren, die werden mit viel Aufwand produziert. Das muss sie doch auch schmerzen.
Tut's ja
wenn ihre Geschichte, die tut's läuft dann, da steht die 7 Tage im Netz und illegal taucht sie dann bei YouTube.
Sie wissen ja, wie es immer gemacht
wird. Ja, na gut.
Ja, aber sofort bei YouTube eingestellt,
genau, dann ist es da. Aber das ist der einzige Weg.
Oder wir erklären es, glaube ich, so können Sie das umgehen mit diesem zeitgeschichtlich. Ne?
Und ja,
dann,
na gut.
Dann steht es dann ewig.
So. Aber was man ja eigentlich will, ist, das ist produziert, das muss verlässlich abrufbar sein.
Finde ich auch.
So, sehen Sie da irgendeine Möglichkeit? Also, was mich auch immer wundert, ist, warum zum Beispiel so Leute wie die Piel nicht dafür kämpfen. Ich habe immer auch den Eindruck, dass selbst das, was im Rundfunkstaatsvertrag steht, ja, würde den Anstalten mehr Raum lassen, als sie derzeit nutzen. Also ich vermisse da auch immer so dieses A, dass sie sich überhaupt drauf eingelassen haben, B, dass das nicht mehr ausgeschöpft wird. Also dass da nicht einfach so die Grenzen mehr ausgetestet sind. Aber haben Sie das Gefühl, da wird sich demnächst, da könnte man mal was ändern? Also steht da irgendwie so nach Ihrem Gefühl eine Änderung ins Haus?
Also ich glaube, im Augenblick geht ja immer noch der Streit um diese App. Und die überlagert alles. Und wenn man sich da vielleicht irgendwann mal geeinigt hat, könnte man auf diese Felder, aber da fehlen mir auch die Informationen. Also da dürfen Sie mich jetzt auch nicht überfrachten und überlasten. Ich bin eigentlich raus aus dem System. Und ich bin jetzt eben noch, wofür ich sehr dankbar bin. Ich kann mich noch so ein bisschen beschäftigen als Rentner mit dieser Präsenter- oder Reporter vor der Kamerarolle. Da habe ich auch ordentlich viel Arbeit mit, denn das ist sehr mühsam zu produzieren. Aber jetzt diese Strategie, da müssen Sie sich mit anderen drüber unterhalten. Aber natürlich finde ich es, genau wie Sie und finden wir es alle, dass wir sagen, dass wir auch unseren Bekannten, wenn wir sagen, wenn ihr das verpasst habt, jetzt müsst ihr ganz schnell rein, das steht nur für Sie, ist totaler Blödsinn. Ne? Totaler Blödsinn. Aber ich glaube, das Ganze ist aus dem Bestreben heraus, dieses Ding nicht zu attraktiv werden zu lassen. Denn wenn das diese unerschöpfliche Mediathek wird, wo sie auch noch Beiträge von vor 8 Jahren finden, ne? Das macht die Sache natürlich. Und wenn Sie dann auch noch den also jetzt nicht Wort, sondern Text, Content in der Ausführlichkeit, wie wir ihn haben. Ich sehe ja im Augenblick, wenn sich nur die Texte nehmen, sehe ich von der Qualität her keinen Unterschied zwischen Spiegel Online und Tagesschau.de. Ne? Gut, man kann sagen, Spiegel Online ist vielleicht noch besser, weil sie besser recherchieren oder sowas, aber jedenfalls von der Machart und von den Möglichkeiten ist da kein Unterschied. Und dass da die Verlage immer wieder versuchen, dran zu drehen, weil sie sagen, was bleibt denn dann noch für uns? Und wir haben keine Gebühren, wir müssen uns anders finanzieren. Das verstehe ich.
Was ist denn Ihre persönliche Erfahrung? Sie haben das eben so ein bisschen angedeutet, aber so als Fernsehmacher, als Journalist, als Rechercheur, der manchmal aufwendige Filme macht. Wie ist so Ihre Erfahrung mit dem Internet? Ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass man natürlich recherchiert und googelt und so, sondern eher so, Ihre Denke, denken Sie so, wenn Sie einen Film machen, eher an das lineare Programm, gucken Sie, Hauptsache der läuft um 7:45 oder ist so das, was aus dem Internet zurückkommt, da rezipiert wird, diskutiert wird, mehr in Ihren Fokus gerückt? Wie ist so Ihre Wahrnehmung?
Also da treffen Sie nun auf ein Fossil. Ich denke linear. Ich denke, hoffentlich geben sie uns, wenn wir ganz stolz wieder auf irgendeine Hervorbringung sind, hoffentlich kriegen wir eine gute Sendezeit. Und zwar immer noch so, ich denke an den Zuschauer, der in der Hör zu sich sein Programm zusammenstellt, den es ja immer weniger gibt. Da gebe ich also zu. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ganz anders als früher durchs Internet auch mit Beschlag gelegt, weil da durch die E-Mail-Möglichkeit. Also früher kriegten sie natürlich auch Zuschauerpost, aber das hielt sich ganz stark in Grenzen. Denn ehe sich einer hinsetzt, einen Brief schreibt, den adressiert, frankiert und zum Briefkasten bringt, da sind schon sehr viel größere Hürden. Heutzutage setzt man sich noch während der Sendung an seinen Laptop, knallt die E-Mail raus. Wir werden also bei Geschichten, die wirklich umstritten sind, wir werden überschwemmt und haben dann wirklich Tage zu tun, weil das großenteils wirklich qualifizierte Sachen sind. Das ist nicht hier so billige Sumpfentlüftung. Das ist also meine intensivere Befassung mit dem Internet. Aber ansonsten bin ich da noch ganz, 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 ganz altmodisch.
Was halten Sie von der Idee, dass diese öffentlich-rechtliche Idee, wie sie existiert und wie Sie sie auch skizziert haben, dass Träger dieser Idee nicht mehr allein öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind, sondern andere, sage ich mal, gesellschaftliche Subjekte wie Blogger, Podcaster. Gestern habe ich einen Vortrag gehalten an der HFBK, Hamburger Hochschule für Film und Kunst oder so, die auch Filme produzieren, die am Markt keine Chance haben. Ja? Es gibt ja die Idee, von den Gebühren einen Teil abzuzwacken für solche, ich sag's mal, externen Produktionen. Das ist vom Prinzip her ja nicht so wahnsinnig neu, dass Gebührengelder für externe Produzenten ausgegeben werden. Das passiert ja im linearen Fernsehgeschäft seit Jahren und diese ganzen Talkshows sind ja viele auch externe Produzenten. Aber die Idee, quasi Aufträge oder Sachen zu finanzieren, die dann vielleicht in den linearen Programmen gar nicht mehr auftauchen, weil kein Platz ist und weil vielleicht da auch eine Quote erreicht werden muss, sondern dass man ihn im Netz quasi Spartenraum einrichtet, dass man ihnen Infrastruktur gibt, dass man ihnen auch eine gewisse Reichweite garantiert, dadurch, dass das bei ARD.de/irgendwas dann läuft und dass es eben zumindest zum Teil finanziert ist durch Gebühren, weil sie Ausdruck dieser öffentlich-rechtlichen Idee einer nicht vermarktbaren Grundversorgung sind. Was halten Sie davon?
Ja, diese Sache einer nicht vermarktbaren Grundversorgung. Ich rede ja nun wirklich nicht das Wort einem Programm bei der ARD, das Bestandteile hat, die eigentlich nicht vermarktbar sind, sondern ich möchte schon von möglichst vielen gesehen werden. Das Ganze klingt mir so sehr nach gutem Willen und so eine basisdemokratisch. Mhm. Also Programmdirektor wird oder Intendant wird dann einer wahrscheinlich von Piraten oder sowas. Mhm. Schöne Idee, nur woher das Geld nehmen? Das heißt, Sie müssten das ja dann den Öffentlich-Rechtlichen wegnehmen. Jetzt können Sie sagen, die schwimmen im Geld und die schmeißen das raus und verplempern das. Also
für
das.
52 Millionen für die Champions League könnte man das schon das ein oder andere.
Ja, ich sage ja, die 52 Millionen hätte das ZDF für andere Programminhalte ausgeben sollen. Und wir haben ja, überlegen Sie mal, wie Dokumentationen eingeschränkt werden, wie Reportagen eingeschränkt werden, wie teilweise Live-Übertragungen, wichtige Sachen, wo es dann heißt, ja, das könnte man ja bei Phoenix sehen, wo eigentlich die großen Programme viel stärker wieder rein müssten. Ich sage ja gar nicht, diese 52 Millionen für die Champions League, ja, die hatten sie im Übrigen und die hätte man gar nicht anders gebraucht. Die hätte man aus meiner Sicht anders gebraucht. Also das ist dann für mich wirklich eine Verteilungsfrage, die ich nicht beurteilen kann. Ich warne sehr davor, wenn ich so in Hamburg in diesen offenen Kanal da reingucke manchmal, da sage ich nur wirklich, also ich jedenfalls brauche es nicht. Und warum soll man dafür dann irgendwie Gebühren? Dann kann es sein, dass es am Ende noch stärker so wird, dass man sagt, ja, wofür sollen alle zahlen, um dann sowas, was nun gar keiner mehr sehen will, dass dann jede Selbsterfahrungsgruppe ihr eigenes Fernsehprogramm machen und das dann auf einen von uns zur Verfügung gestellten Kanal bringen muss. Ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch als konservativer Öffentlich-Rechtlicher. Ich meine, wir sollten für unsere Programmschiene, für unsere Gefäße das Geld wirklich öffentlich-rechtlicher, also das heißt mehr qualitätsorientiert einsetzen. Aber der Schritt, ich kann mich jedenfalls mit ihm nicht so furchtbar befreuen.
was halten Sie denn, also was ja bei dieser ganzen Diskussion auch mal völlig hinten runterfällt, ist, was man so mit den dritten Programmen so alles anstellen könnte. Also wenn man da mal völlig reinguckt, richtig. Da kommen völlig ja auch richtig. Die Tränen.
Da,
so,
kommen, ne? Da kommen mir immer mehr die Tränen. Also eigentlich müssten doch, das habe ich in diesem Vortrag, glaube ich, auch gesagt, eigentlich müssten ja die dritten Programme viel mehr als Experimentierfeld, als Kreativitätspool. So wie es das ZDF macht mit Neo. Mhm. Oder so, dass man sagt, bah, das hat sich bewährt, das schießen wir jetzt ins Erste. Der WDR hat das ja eine Zeit lang gemacht. Denken Sie an, das hieß nicht Zapp, sondern Zack. Mhm. Ne? Mit großem Erfolg erst im Dritten und dann ins Erste geschossen. Im Ersten hat man...
Kuppersbusch war das. Ne? War das
Kuppersbusch? Genau. War Kuppersbusch und Desiree so und so. Mhm. Bethke. Ne? Diese unheimliche die Frau, die ja irrsinnig polarisierte. Das erwarte ich mir eigentlich viel mehr. Und ich habe darüber mit Volker Herres gestritten, jedenfalls. Ich habe ihm gesagt, ich verstünde ihn gar nicht. Dass der nun den Grundsatz hat, was im Dritten gelaufen ist, das darf nicht mehr ins Erste. Da habe ich gesagt, was für eine Verschwendung von Ressourcen. Also zum Ersten, die Schnittmenge dürfte ja minimal sein. Was für ein paar hunderttausend Leuten im Dritten gelaufen ist und ich strebe ja an, mehrere Millionen Zuschauer. Also die Leute, die das dann vielleicht ein zweites Mal sehen, das dürfte ganz gering sein. Es werden nicht, die ARD würde dann nicht überschwemmt werden mit Beschwerdebriefen, das haben wir doch schon mal gesehen. Von daher müsste man erstens in den Dritten viel experimentierfreudiger sein. Wir haben das ja gemacht mit Panorama, die Reporter. Wir machen es jetzt auch mit Panorama 3. Um dann die wirklich guten Stücke, das versucht man jedenfalls. Normalerweise mag ich den Ausdruck Synergie nicht so, aber hier versucht man wirklich eine positive Synergie, indem man sagt, gut, was denen da bei Panorama 3 gelungen ist, gut gelungen ist, vielleicht noch ein bisschen aufhübschen und so. Und dann kann es auch in Panorama 1. Aber dieses Panorama, die Reporter, da wird es wirklich so gemacht, dass man sagt, wir probieren es da aus. Nur dann muss eben wegen des Grundsatzes, das darf dann nicht so ins Erste, müssen wir den Film vermeintlich nochmal ganz neu machen, damit wir ihn dann wirklich im Ersten auch anbieten können. Das ist so. Das ist so. Wenn Sie unseren ersten Kickfilm sehen und der Kick, der dann im Ersten gelaufen ist, da haben wir unheimlich nochmal neu drehen müssen und so, weil er sonst nicht ins Erste gekommen wäre. Wir müssten also viel mehr, finde ich, die dritten Programme zum Vorlauf machen fürs Erste, um da was auszuprobieren. Wenn wir stattdessen mitunter Abende haben, wo wir zwei Tatorte, den einen von 1994 und den zweiten von 1998 senden, dann finde ich, ist das wirklich nicht die Funktion eines öffentlich-rechtlichen dritten Programms.
Was ist dieser Volker Herres eigentlich für ein Typ?
Oh, um Gottes Willen. Nee, das ist jetzt auch, ich weiß nicht, wie groß die Öffentlichkeit ist. Ich bin gut mit ihm ausgekommen, er war mein Chefredakteur. Ich finde eben, das habe ich ja das ganze Ding, dass er zu stark quotenfixiert ist. Dass er für die Quote eine Sache, wo es einen Aufschrei unter den Machern gegeben hat. Da war dieser furchtbare Anschlag damals in Bombay, Mumbai. Mhm. Und an dem Abend lief der Bambi. Mhm. Und alle Welt hat gesagt, das muss ein Brennpunkt sein. Der Brennpunkt
durfte 160 Tote, oder?
Ja, der Brennpunkt durfte nicht gemacht werden wegen Bambi. Und seitdem hat ja Volker Herres dieses Etikett Bambi statt Bombay. Ne? Das sind so Grundentscheidungen, wo wir uns sagen, meine Güte, da ist aber die Quotenfixiertheit so, dass das mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht mehr in Einklang zu bringen ist.
Der Stern hat auch mal einen Artikel über ihn geschrieben, den ich beim Friseur gelesen habe. Und da ist er auch nicht gut weggekommen. Also da kam dieser Aspekt, von dem Sie jetzt reden, wurde da auch sehr stark betont. Da war so einen Abend Fernsehen gucken mit Volker Herres. Und gut, weiß es nicht, jetzt Stern und was die dann immer von seinen Zitaten so auswählen und so. Aber der Tenor war auch, es ging dauernd irgendwie um die Quote und die Reichweite und so und Qualität und irgendwie mal neue Maßstäbe setzen. Also was mich ja zum Beispiel auch wundert ist, wenn man jetzt schon, meinetwegen, das glaube ich ja, ist Drehbuchschreiber und Produktion in Deutschland und schwierig und Qualität, aber in Amerika und in England entstehen ja erfolgreiche und, wie ich finde, hervorragend gemachte und auch gut gemachte und qualitativ hochwertige Fernsehserien, ja, am laufenden Band.
ja, die wirklich gesellschaftliche Probleme auf eine unterhaltsame, fiktive Art formulieren und
das ist ja unser Problem, davon übernehmen wir nichts.
Nur, die laufen bei den Privaten.
Ja, völlig richtig. Völlig richtig. Also in manchen Sachen. Und das wird dann ganz schlimm, wenn die Privaten uns qualitativ sogar noch was vormachen. Ne? Nicht nur quotenmäßig, sondern qualitativ. Dann wird's gefährlich.
Also weil da würde ich ja noch sagen, ja, das ist ja legitim, okay, selber produzieren, man hat den Tatort von mir aus, ja. Aber dann zumindest rumzugehen und zu gucken, wir wollen unterhalten, finde ich auch legitim, will ich auch unterhalten werden. Aber warum muss ich mir The Wire und Breaking Bad und Sons of Anarchy und die Sopranos liefen ja, glaube ich, sogar im ZDF oder so. Aber es ist die absolute Ausnahme. Ja. Und wenn, dann laufen sie irgendwo unter, ne, wenn alle schlafen.
Völlig richtig. Oder selbst die guten eigenproduzierten Sachen, wenn sie mal überlegen, das ist, war für mich so ein richtiger Aufreger. Also Aufreger sowohl, was den Film angeht, aber auch, was die Programmentscheidung angeht. Hervorragende Dokumentation von dem Hüßmann über den WWF, ja. Der Pakt mit dem Panda. Ja. Hat mir wirklich die Haare, wenn ich welche hätte, zu Berge stehen lassen.
Habe ich auf YouTube gesehen.
Ja, und wissen Sie, wann das lief?
Nö.
23:30 Uhr. Ja. Das wird versteckt. Stattdessen wird dem deutschen Publikum die vierte Wiederholung eines unsäglichen Films mit der unsäglichen Christine Neubauer zugemutet.
Liegt das? Also ich will jetzt hier nicht irgendwie so, aber was mich schon interessiert ist, angenommen, da säße nicht Volker Herres, sondern jemand anderes, der ein anderes Verständnis hat von öffentlich-rechtlichem Fernsehen und sagt, nein, wir machen das anders. Wir setzen um 19:45 die Dokumentation hin und ich will nicht diese fünf Dinger haben, diese Talkshows, sondern da von mir aus Unterhaltung, aber da kaufe ich halt die Ami-Serien ein und die guten britischen Serien und das probieren wir jetzt da aus um 9:00, ich weiß es nicht. Hätte der die Macht so wirklich?
Nein, so natürlich nicht. Nein. So natürlich, solange wir eben diese föderale Struktur haben. Und es ist so, also jetzt wollen wir hier nun nicht alles an Volker Herres festmachen. Wir haben eben noch nicht die Änderung in der Denke, die ich verlange, dass man eben sagt, die Quote darf nicht mehr an erster Stelle stehen, sondern unsere Verpflichtung, für die sicheren, todsicheren Gebühreneinnahmen Qualität zu liefern, die muss ganz vorne stehen. Solange das nicht in allen Köpfen drin ist und der Herres ist ja, hat ja auch so und so viele Intendanten, faktisch über gut, er ist mit denen auf einer, also die Konferenz der Intendanten, da sitzt auch immer Volker Herres drin. Also man darf nur nicht alles übel an ihm festmachen und man darf auch nicht sagen, er hat nur die Macht, das alles ganz alleine zu machen, sondern da redet jede Anstalt schon mit und die Direktoren reden auch mit. Und wir sind eben generell, das glaube ich, machen Sie es nicht an einem fest, wir sind generell zu stark quotenfixiert und starren immer drauf, ja, stehen wir jetzt endlich mal wieder auf Nummer 1 oder wenigstens auf Nummer 2? Nein, immer noch Nummer 3. Um Gottes Willen, wir müssen sehen, irgendwie wieder auf die 2 zu kommen. Und ist dann unheimlich happy, wenn mal wieder ein sportliches Großereignis ist. Das bringt uns dann wieder nach vorne. Ich meine, dass wir wirklich auch mit Qualität Superquote machen können. Und das wünsche ich uns ja auch. Denken Sie nur an die beiden Tatorte mit der Furtwängler. Über die Zwangsprostitution. Ich habe das für hervorragende Krimis gehalten, von der schauspielerischen Leistung hervorragend, vom Inhalt her, unglaublich spannend. Und das Ganze dann noch hervorragend vernetzt dann nach dem zweiten Mal mit der Talkshow, ja auch über Zwangsprostitution, da haben wir mal richtig gut funktioniert. Und da zeigt sich nämlich, dass man mit Qualität auch Quote machen kann, dass man ja gar nicht sagt, wir wollen nun gar nichts mehr, nur im Vordergrund muss die Quote muss die Qualität stehen.
Was kommen denn so für Leute nach? Wie ist denn das so mit dem Nachwuchs?
Wir haben hervorragenden Nachwuchs. Und was mich so ärgert, und ich bin morgen in einer Podiumsdiskussion beim NDR, da werde ich das auch sagen. Ich finde es schlimm, wie in meinem Sender. Ich weiß nie, wie woanders die jungen Leute behandelt werden. Wie in meinem Sender wirklich die hervorragenden jungen Leute, wo ich sage, meine Güte, sind die gut. Wie die behandelt werden, das ist entwürdigend. Die kriegen, Festanstellung kriegt ja keiner mehr. Eine unbefristete Festanstellung gar keiner mehr. Die hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Beim nächsten Mal 2 Monate. Wenn sie Glück haben, dann mal 6 Monate. Wenn sie großes Glück haben, 9 Monate, dann müssen sie aber 3 Monate pausieren. Also ich hab die Zitate da. Einer hat mir geschrieben, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Ich habe in den letzten 4 Jahren 10 verschiedene Verträge gehabt und habe in 5 Redaktionen gearbeitet. Den Leuten wird keine Sicherheit mehr gegeben. Den Leuten wird keine Kontinuität gegeben. Das Ganze wird dann dadurch auch noch verbrämt, dass man sagt, ja, man wolle ja auch die programmliche Abwechslung haben, als würde eine Festanstellung Leute absolut faul machen oder sowas. Dann kann ich nur sagen, wie sieht's denn mit den Hierarchen aus, die alle auf ihren unbefristeten AT-Stellen sitzen? Müsste man die dann nicht vielleicht auch umschichten, wenn das tatsächlich so ist? Also ich finde, wir haben einen hervorragenden Nachwuchs. Das liegt auch daran, dass der NDR, das gehört zu den großen Pluspunkten, eine fantastische Volontärsausbildung hat. Und was da rauskommt, da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass ich meine berufliche Karriere hinter mir habe. Da gibt es so und so viele junge Genies, die würden mich immer mit einem leichten Hüftschwung aus dem Gleis kicken.
Aber das ist ja auch eine Frage der Recherchequalität. Also man hat ja, also wenn man sich das so überlegt, Sie sagen, Sie haben bei Lipobay halt ein halbes Jahr recherchiert und hatten ja die Rückendeckung, auch weil sie festangestellt waren. Aber wenn, sagen wir mal, befristet da jemand mit einem Zeitvertrag oder völlig frei, der überlegt sich dann auch.
Geht gar nicht.
Wenn das Ding in die Hose geht.
Zumal man ja, das gibt ja so viele Vertragskonstruktionen, die ich alle gar nicht kenne, aber es ist schon ganz, ganz schwierig für einen Freien bei Panorama zu arbeiten. Der hat ja nicht seinen Minuten-Output. Ne? Also ich weiß, wir haben freie Mitarbeiter, die arbeiten so im Hamburg-Journal oder im Schleswig-Holstein-Magazin. Mhm. Die kommen auf ein horrendes Geld, weil die nach Minuten bezahlt werden. Und jemand, der höchst qualifiziert für in derselben Position oder vergleichbaren Position bei Panorama arbeitet, der ist auf den Goodwill des Vorgesetzten angewiesen, dass er sagt, komm, ich berechne dir so und so viele Recherchetage. Nein, das können bei den Freien nicht, aber wir haben immer noch die Möglichkeiten zu hoher Qualität. Da nenne ich nur einen Namen, Friedler, Erich Friedler, bei dem ich mal sage, jeder Film, einmal Grimme oder Fernsehpreis. Ne? Denken Sie nur an dieses dolle Ding, Honecker-Witwe.
Ach, stimmt.
Ne, genau. Das war ja das Ding, oder denken Sie, das Schweigen der Quanz. Also Friedler ist einer, den ich wirklich bewundere. Und das macht eben das Öffentlich-Rechtliche. Aber der hat eben auch diese privilegierte Situation, wie ich sie hatte. Und so etwas geben wir viel zu wenig Leuten. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum es, da rede ich jetzt wie mein Großvater, früher waren die Winter weißer und die Sommer heißer oder wärmer, schöner. Warum das heute alles bei uns auch so gnadenlos läuft wie im allgemeinen Wirtschaftsleben. Wir haben, da wiederhole ich mich, wir haben diese begnadete Gebührensituation. Ich finde, das verlangt von einem Sender wie dem NDR, vom öffentlich-rechtlichen System, auch eine besondere soziale Verantwortung. Und so geht unser Sender mit den jungen Leuten nicht um. Da ist wirklich Existenzangst. Und das sehen Sie auch in den Konferenzen. Da macht natürlich keiner den Mund auf und glöckt mal wieder den Stachel. Der will ja für in 3 Wochen die Verhandlung, wo kriege ich vielleicht den nächsten Vertrag. Da geht er doch seinem Vorgesetzten nicht auf die Nerven.
Naja, also das die soziale Verantwortung ist das eine, aber auch so im Eigeninteresse, im programmlichen Interesse, wäre es durchaus sinnvoll, Leute zu haben, die wirklich
frei sind. Oder daran wird viel zu wenig gedacht. Mhm. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, die da oben wissen gar nicht so richtig, wie sowas entsteht und welche Mühe das auch kostet. Also solange die Bilder bunt sind, sich bewegen und scharf sind und nicht irgendeine große Programmbeschwerde kommt, ist es gut.
Ist ja nicht so toll.
Nee, ist auch nicht so toll.
Sind Sie denn so, vielleicht zum Abschluss, wie ist denn so Ihr Ausblick? Also ich meine, wie ist so Ihr Gefühl, wenn Sie in die Zukunft gucken? Haben Sie das Gefühl, da ändert sich nochmal was? Oder?
Nee, ich sehe unser System in einer ganz, ganz großen Krise. Und wenn ich so richtig pessimistisch bin, sage ich mir, vielleicht werde ich das Ende der ARD nicht mehr erleben, aber meine Kinder bestimmt.
Ja? Halten Sie nicht für ausgeschlossen?
Halte ich nicht für ausgeschlossen. Jedenfalls, weil einfach, es ist doch so, wenn wir nicht wirklich eine so unbezwingbare Qualität liefern, dass sich darüber am Ende jede Quotendiskussion fast verbietet, sondern wenn wir dieses Larifari-Programm so weiterbieten, wir gehen aber weiter runter in der Quote, dann kommt gerade jetzt bei der Umstellung, die ja nun wirklich, das ist ja nun eine Steuer, da weiß ich nicht, wie man auf Dauer, im Augenblick sind ja die Gerichte noch auf unserer Seite, aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wie dann nicht die Diskussion irgendwann mal kommen kann, dass man sagt, ja,
wie wollen wir das eigentlich rechtfertigen? Bei der Kirche kann man austreten. Aber im Fernsehen, dass da keiner austreten will, auch wenn er das ganze Zeug gar nicht mehr haben will, da muss nur einer mal wieder klagen und dann sehe ich den Prozess noch nicht gewonnen. Und wenn so ein Prozess erstmal durchkommt, dann gibt es kein Halten mehr.
Dass man nicht zahlen muss, wenn man...
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Soll man das jetzt hier so beenden? Ist ja dann doch eher so ein finsterer Ausblick. Ne?
Ja, ich sag Ihnen, nein, ja gut, für mich ist, bleibt dabei, das Öffentlich-Rechtliche ist das vorzugswürdigste System. Und ich habe diesem System unglaublich viel zu verdanken. Und ich bin ihm wahnsinnig dankbar. Und ich durfte mich da wirklich richtig gut austoben mit Sachen, für die ich mich allesamt in den Spiegel gucken konnte, die ich allesamt für relevant hielt. Gut, das von sich selbst zu sagen, ist ein bisschen eitel, aber das war nicht Tralafit, die Kirchenmaus, sondern das waren meine Auslandsberichte, meine Reportagen und so weiter. Und diese Möglichkeiten bleibe ich dabei. Die gibt die ARD ja heute. Sowas, was der Friedler macht, das können sie überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen. Mein Problem ist eben nur das Doppelmanko. Das eine ist, dass man zu wenig die Qualität wirklich gnadenlos in den Vordergrund schiebt. Und das zweite ist der strukturelle Nachteil des föderalen Systems, die dann eben auch eine Qualitätsbremse ist. Diese beiden Sachen sind für mich bei der ARD die ganz, ganz großen Klippen für die Zukunft, die es zu umschiffen gilt. Dann haben wir eine grandiose Chance. Ne? Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Gebühr, und zwar heute mehr als noch vor einem halben Jahr, uns gnadenlos zur Qualität verpflichtet. Und so manche Mäßchen sollten wir unbedingt lassen.
Okay. Christoph Lüttgert, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und mal schauen. Das war das Medienradio. Mein Name ist Philipp Banse. Ja, frohes neues Jahr wünsche ich noch zum Abschied. Nächste Sendung folgt bestimmt. Auf dem Fuße, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.